Hengsbach, der Titel des diesjährigen Kettler-Preises ist Humanisierung der Arbeitswelt. Was bedeutet das für Sie?
Es bedeutet für mich der Beginn meiner thematischen Akzentuierung meines gesamten Lebens. Das Thema ist natürlich längst in den Hintergrund geraten, angesichts der Arbeitslosigkeit, angesichts der Verteilungskämpfe. Heute würde man sagen, man darf Humanisierung der Arbeit nicht auf den einzelnen Arbeitsplatz beschränken, sondern es geht darum, dass die Lebenslage abhängiger Beschäftigung überführt wird in ein Gesellschaftsverhältnis. Gegenwärtig ist es ja so, dass alle abhängig Beschäftigten, alle Belegschaftsmitglieder für das Unternehmen fremde Arbeiter sind. Das Unternehmen gehört den Anteilseignern, den Kapitaleignern. Und heutzutage ist es eigentlich so, dass es nicht darum geht, Produktionsfaktoren zu entlohnen, sondern es geht darum, sie als Menschen in ihrer Würde, in ihrem Recht auf Beteiligung zu achten. Das heißt, die erste Frage der Humanisierung der Arbeit wäre, wie können die Menschen, die jetzt in abhängiger Arbeit sind, beteiligt werden an den Entscheidungsprozessen im Unternehmen, wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen und an den politischen Entscheidungsprozessen.
Wenn man von Humankapital spricht, wenn man die Menschen komplett durchökonomisiert, ist eine Humanisierung, eine Rehumanisierung überhaupt noch möglich?
Eine Ökonomisierung des Menschen, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Es gibt Dinge, die haben ihren Preis. Aber Menschen haben keinen Preis, weil sie über alles erhaben sind, was einen Preis hat. So, sie haben nur Würde. Also nicht nur Würde, sondern sie haben Würde. Und darum ging es eigentlich in einer Humanisierung der Arbeit, dass man die Menschen, die im Produktionsprozess stehen, die sich mit dem Unternehmen engagieren, dass man sie in ihrer Würde anerkennt. Und das geht nur, indem man sie beteiligt, nicht an dem, was an Gütern in einem Unternehmen produziert wird. Das ist, denke ich, die eine Seite. Nein, dass man sie beteiligt an der Machtfrage oder an der Macht, die darüber entscheidet, welche Güter produziert werden, in welche Richtung Güter produziert werden oder Dienste angeboten werden und zu welchem Niveau gleichsam die Wirtschaft funktioniert. Also, sie müssen beteiligt werden an der Frage, immer mehr Wachstum oder Umsetzung der Produktivität in mehr Freizeit, in ein humanes Produktionsgeschehen oder in der Transformation der Wirtschaft aus der starken Industrielastigkeit heraus, wo immer mehr Güter produziert werden, in eine Richtung, wo es um die Arbeit mit den Menschen und an den Menschen geht, im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich oder im gesamten Kultur-, auch im Pflegebereich. Also diese Umschichtung unserer westdeutschen oder überhaupt deutschen industrielastigen Ökonomie in eine Ökonomie des Lebens. Das wäre ein echter Beitrag zur Humanisierung der Arbeit.
Haben die Gewerkschaften angesichts der Globalisierung, der Hedgefonds, der weltweiten Arbeitsteilung überhaupt noch Schlagkraft?
Also sie sind natürlich sehr stark mit dem Rücken zur Wand gedrängt worden durch die Deregulierung der Wirtschaft im Hinblick auf den angloamerikanischen Finanzkapitalismus. Nicht die Entregelung der Arbeitsverhältnisse, die Demontage der sozialen Sicherungssysteme, die auf der Umlagefinanzierung beruht haben, durch die Agenda 2010 und durch die allgemeine Deregulierung der gesamten Wirtschaft, durch die Flexibilisierung der Tarifautonomie und das Zurückdrängen der Mitbestimmung, sind sie natürlich nicht ohnmächtig, aber schwächer geworden. Es sieht aber gegenwärtig so aus, dass sowohl die Regierung, auch die Bundesbank, die Gewerkschaften dazu auffordert, höhere Lohnforderungen durchzusetzen. Und die Mitgliederzahl wächst ja. Und sie haben auch in der Gesellschaft ein höheres Ansehen als noch vor 15 Jahren. Das ist also eine Chance, dass auch die Gewerkschaften die Fragen der Arbeitszeitverkürzung, überhaupt der Arbeitszeit zum Thema machen und nicht nur die Frage der höheren Löhne. Und dass sie auch die Verhältnisbestimmung zwischen der Erwerbsarbeit auf der einen Seite und der Familienarbeit oder der Arbeit in der Privatsphäre zum Thema machen. Das bedeutet natürlich auch das Missverhältnis zwischen dem Engagement der Frauen in der Erwerbsarbeit und dem Missverhältnis des Engagements der Männer in der Privatsphäre, was die Kinderbetreuung, was die Pflegearbeit und was die Hausarbeit insgesamt angeht. Das sind jetzt die Themen, die anscheinend auch von jungen Gewerkschaftern wieder auf den Tisch gebracht werden.
wie müssen sich Arbeitnehmerorganisationen wie die KAB zukünftig positionieren, auch profilieren? Die Zeit der traditionellen Zusammenkünfte, auch der traditionellen Demonstrationen, scheint zu Ende zu sein.
Es entstehen natürlich immer neue Bewegungen. Und wahrscheinlich ist die Alterung der KB oder auch der kirchlichen Verbände, wie auch die Alterung der, die Vergreisung der, des, der Kirchenleitung, der kirchlichen Entscheidungsträger, eine Grenze, die nur durchbrochen werden kann, indem man einfach neu anfängt. Attac erlebt das Ähnliche schon, obwohl das ja eine relativ junge Bewegung ist, dass sie vergreisen oder dass sie überaltern. Deshalb setzen sie anderen Universitäten Attac Campus. Also vielleicht müsste man auf der einen Seite auch bei der KAB oder bei den kirchlichen Verbänden einfach wieder neu anfangen mit einer anderen Generation. Die haben andere Interessen, andere Aufgaben und auch andere Methoden, sich darzustellen. Da geht es wahrscheinlich viel stärker über soziale Netze. Das ist das eine. Das andere ist, Bündnisse schaffen. Ich habe erlebt in Würzburg einmal ein Plakat am Bahnhof, KAB und Die Linke haben zusammen eine Veranstaltung gemacht. Das ist vielleicht ein Extrem, aber katholische Arbeiterbewegung mit Greenpeace oder mit Compact oder mit Attac, also mit anderen Bündnissen, in denen auch viele junge Menschen sind, das wäre für mich auch eine Möglichkeit, dass man über dieses Ghetto, das wir im kirchlichen Bereich immer noch sind, hinausgeht, dass man eben mit anderen Nichtchristen, vielleicht auch nicht religiös-musikalischen Menschen, Bündnisse eingeht für ein gesellschaftspolitisches oder sozialpolitisches Ziel. Mir geht es darum, dass man das Armutsthema nicht isoliert betrachtet. Nicht dann gibt es endlose Debatten über die Definition von Armut. Ich kann mich anlehnen an das, was der Papst sagt, diese Wirtschaft tötet. Eine Wirtschaft, in der soziale Ungleichheiten immer größer werden, die dann zu militärischen Konflikten führen. Es geht um soziale Ungleichheit. Und da ist die Armut das äußerste Merkmal. Am einem Ende der Skala, am anderen Ende ist der Reichtum. Und über den Reichtum existieren so entsetzliche Legenden, dass der Familienzusammenhalt gewahrt bleiben muss durch die Häufung von Vermögen oder dass der einzelne Mensch den Einfluss von Dritten eben oder des Staates abwehren muss. Oder die Legende, dass durch Vermögen Arbeitsplätze geschaffen werden oder dass soziale Wohltaten daraus aus dem Vermögen genommen werden oder dass investiert wird oder dass praktisch gestiftet wird aus dem Vermögen. Das sind ja alles Legenden. Dadurch entsteht kein Reichtum. Weder durch Arbeit, durch fleißige Arbeit, noch durch Sparen entsteht dieser exklusive Reichtum, sondern das sind andere Mächte. Deshalb muss man auch fragen, wodurch entsteht Armut? Durch politische Wille, durch politische Entscheidungen. Und wodurch entsteht Reichtum? Genau wieder durch politische Finanz- und Steuerpolitik. Beides hat seine Ursachen. Diese Polarisierung der Gesellschaft hat ihre Ursachen in politischen Entscheidungen, die zu Zeiten der rot-grünen Regierung, also Agenda 2010 und der Großen Koalition im Hinblick auf den angloamerikanischen Finanzmarkt getätigt worden sind.